Ja, damit haben wir das Thema, glaube ich, nicht erschöpfend, Gerd Abel, aber auf jeden Fall, glaube ich, so behandelt, dass die Standpunkte rübergekommen sind. Und wir können zum zweiten wichtigen Thema gehen, nämlich Wirtschaft und Infrastruktur. Und da möchte ich mal mit Frau Niari anfangen und einfach mal fragen, warum brauchen wir die A20?
Ich weiß es nicht.
Sie weiß es nicht, aber vielleicht die Herren hier rechts von mir. Warum brauchen wir die A20, Stefan Hellwig?
Die Grünen haben ein Hafenkonzept vorgelegt, ja, in dem sie also gefordert haben, sie möchten also gerne, dass die Häfen besser zusammenarbeiten. Ja gut, sind wir auch der Meinung, nicht? Wir wollen ja, dass unsere Hafenwirtschaft prosperiert, dass die Wirtschaft überhaupt vorankommt. Und dafür brauchen wir nicht nur eine seeseitige gute Vernetzung, sondern wir brauchen auch eine binnenseitige gute Vernetzung. Da gehört die A20 stumpf dazu. Das heißt, wenn wir mit unseren Häfen weiterhin konkurrenzfähig bleiben wollen auf dem Weltmarkt, wenn wir die Arbeitsplätze, und das sind glaube ich 40.000, 50.000, oder sogar mehr, die also im Hafenbereich tätig sind. Wenn wir diese Arbeitsplätze sichern wollen, ausbauen wollen, wir brauchen die Verkehrsverbindungen im Hinterland. A20, wir brauchen auch die Y-Trasse. Ich bin der Meinung, damit sollte man sich nochmal ganz intensiv beschäftigen. Nicht? Die Y-Trasse ist fahrlässigerweise zu den Akten gelegt worden. Blöderweise kommt man mit dem Ausbau der vorhandenen Verkehrseisenbahntrassen auch nicht voran, weil die Grünen da auch ein Problem mit haben. Also irgendwo verkehrstechnisch totaler Stillstand, den Grünen sei Dank. Und das möchten wir gerne aufbrechen in Hannover. Und dafür müssen wir natürlich eine Wahl gewinnen.
Holger Ansmann, entscheidend, glaube ich, auch für die Anbindung des Jader-Weser-Ports ist die Infrastruktur. Wie weit geht es voran? Wann kann man damit rechnen, dass die A20 dann richtig Fahrt aufnimmt? Und was plant die Landesregierung eigentlich noch, um diesen Standort besser anzuschließen?
Ja, also man muss erst mal sagen, dass der Jader-Weser-Port allen Unkenrufen zum Trotz immer mehr sehen das ein, ja wunderbar angeschlossen ist. Und wenn ich also an Straße denke, besser als die A29, geht es ja gar nicht. In Hannover sage ich immer, wenn einer nochmal fragt, sage ich, fahr mal mit mir mit. Wir fahren sozusagen von Hannover direkt in den Jade-Weser-Port ohne eine Ampel. Ja, solch eine Anbindung hat da keiner. Schiene ist ja auch viel besser, als es diskutiert worden ist. Das haben jetzt viele begriffen. Zur A20. In der Wirtschaftspolitik sagt man ja immer, Arbeitsplätze folgen Infrastruktur. Und wer sich heute anschaut und mal die A31 langfährt und was sich links und rechts der A31 alles angesiedelt hat und wie sich das Emsland entwickelt hat, wie sich auch das ehemals, ich kenne das ja noch aus Olympiazeiten, arme Ostfriesland entwickelt hat, dann weiß man, dass das also eine glückliche und tolle Sache für die Region dort gewesen ist. Wir brauchen 20 natürlich zur Entlastung der A1. Die Verkehre werden immer mehr und die Ware, die am Jade-Weser-Port anlandet, die muss also auch in andere Richtung als A29, A1 und dann ins Ruhrgebiet. So, und deswegen ist es ja unumstritten bei uns, dass wir nicht nur die A20, sondern auch die anderen Projekte, und dafür steht ja auch sehr erfolgreich Wirtschaftsminister Lies, dann auch anschieben und resetzen werden.
Frau Niari guckt schon ganz nachdenklich. Ich frage jetzt nochmal, warum brauchen wir die A20?
Eben geantwortet, ich brauche sie nicht, aber da war das Mikrofon weg. So, also, der Punkt ist einfach der...
Das war Absicht.
Ja, das fand ich nicht sehr schön. Ne? So, also, ich habe natürlich auch eine Position dazu. Der Punkt ist einfach der, wir haben genug Potenzial, was der Ausbau der Autobahnen betrifft. Die müssen saniert werden, die müssen, da kann man Geld in die Hand nehmen auch. Und hinzu kommt ja, der Weserport Schiene ist natürlich optimal, also um da den Transport auch fürs Hinterland zu ermöglichen. Und natürlich muss man gucken, wie das strukturell aufgebaut ist und wie das strukturell sich realisieren lässt. Ja, wir sind da ja gar nicht grundsätzlich in der Position drin, dass wir sagen, wir verteufeln das jetzt alles, sondern da muss man ganz genau gucken und muss genau hinschauen. Ja, der Weserport ist für uns ein wichtiges Thema, ist doch ganz klar, wir brauchen Arbeitsplätze, die müssen gesichert werden. Und da haben die Bündnis 90 Grünen natürlich auch mit abgestimmt, dass der entsteht. Das ist eine Entscheidung. Jetzt haben wir Bremen, wir haben Hamburg, wir haben Wilhelmshaven. Wilhelmshaven ist ein Tiefwasserhafen. Und in Hamburg ist es so, dass er da ein Gerichtsurteil gab bezüglich des, der Elbvertiefung, wo ja noch nachgebessert werden muss von seitens der Antragsteller. Und da muss man jetzt einfach mal gucken, wie das ausgeht und was da jetzt genau im Einzelnen nachgebessert werden soll. Sollte das aber zu einer Entscheidung kommen im Niedersächsischen Landtag, dann ist es so, dass wir von Bündnis 90 Die Grünen die Position haben, dass hier mehr Förderung rein sollte in den Jade-Weser-Port als in Hamburg, weil da hängt eine Stadt dahinter. Da ist es so, dass der Schwefeldioxidausstoß besonders hoch ist, weil wir wissen alle, die Schiffe fahren noch mit Schweröl und ja, da muss auch was getan werden. Wir können das aber nicht als Bundesrepublik alleine machen, weil das ist ein internationaler Schiffsverkehr und das heißt, es muss international geregelt werden, was der Schwefeldioxidausstoß betrifft. Und natürlich wollen wir dann lieber die Förderung hier in Wilhelmshaven haben, ist doch ganz klar.
Gut, und jetzt kommen wir gleich wieder zu jemandem, der das, glaube ich, wichtig findet. Stefan Hellwig hat schon so ein bisschen rumgerührt. Stefan Hellwig, kann man das stehen lassen?
Wenn sie der Meinung ist, dann werde ich ihr da zwar jetzt widersprechen müssen, aber sie darf sie selbstverständlich haben, die Meinung. Häfen müssen wachsen. Unsere Wirtschaft muss wachsen, sie will wachsen. Wir wollen unsere Häfen ausbauen. Wir brauchen deswegen eine Verkehrsinfrastruktur, die die zukünftigen Verkehre aufnehmen kann. Der jetzige Jade-Weser-Port ist ungefähr jetzt zu einem Viertel ausgelastet, zu dem Vergleich zu dem, für was er gebaut worden ist. So, das heißt, da geht noch eine Menge mehr. So, aber die Hinterlandanbindung, die ist noch nicht optimiert. Wir haben zwar eine super Autobahnanbindung im Moment, aber die Vernetzung der Häfen untereinander, ich sagte es gerade, bis hin in den Ostseeraum hinein, dafür brauchen wir die A20 von Rotterdam bis in den Ostseeraum, damit Verkehre hin und her geschoben werden können. Wir haben ja jetzt schon die Situation, das sind Verkehre, die in Hamburg nicht abgefertigt werden können. Ladung, die in Hamburg nicht abgefertigt kann, auf den LKW gepackt wird und dann hier rüber gekarrt wird, da kann man sich natürlich über die Sinnhaftigkeit Gedanken machen, aber auf der anderen Seite, es ist so. So, und die Wirtschaft wird uns nicht fragen, ob sie es machen darf. Die wird diese Verkehre auf die Straßen bringen. Und um zu verhindern, dass wir in dem vorhandenen Verkehrssystem irgendwann zu Blocks kommen, wie das rund um den großen Häfen Hamburg, aber auch Rotterdam ständig passiert, müssen wir rechtzeitig im Voraus eine Verkehrsinfrastruktur schaffen, die das, was wir wirtschaftlich, hafenwirtschaftlich erreichen wollen, auch in der Lage ist, aufzunehmen. Da ist dann, kann man sicherlich noch über Binnenwasserstraßen und Ähnliches zusätzlich reden, aber die Verkehrsinfrastruktur im Binnenland, im Hinterland der Häfen ist das A und O für das Gelingen dieses Unternehmens Hafenwirtschaft.
Ja, auch ein Thema für den FDP-Kandidaten, Herr Ressel. Was machen wir denn, wenn Hamburg trockengelegt ist?
Wenn Hamburg trockengelegt ist. Ich habe gehofft, dass Sie mich...
Aber gehen da keine Schiffe mehr hin, die kommen alle nach Wilhelmshaven, haben wir jetzt.
Genau. Ich habe ja auch gehofft, dass Sie mich die Frage nach der A20 stellen. Ja, ganz klar brauchen wir natürlich die A20. Leider wurde sie ja von Rot-Grün massiv blockiert. Und ja, wenn Hamburg stillgelegt ist und alle an den Jade-Weser-Port anlegen, um darauf zurückzukommen, haben wir natürlich ein Problem. Wir haben kein optimal ausgebautes Schienennetz. Da müssen wir entsprechend anlegen. Elektrifizierung ist ein Stichwort. Da müssen wir weiter hervorkommen. Um nochmal gerne auf das, was andere Kandidaten ja auch gefragt wurde, Thema Autobahn, A20, gehen wir also noch einen Schritt weiter. Wir wollen nicht nur die A20, dass sie kommt, sondern wollen auch, dass die A7 und die A1 dreispurig ausgebaut wird und dass auch die A2 vierspurig ausgebaut wird. Also da müssen wir massiv die Infrastruktur hier in Niedersachsen vorantreiben. Da ist massiv Handlungsbedarf, das wurde leider in den letzten Jahren sehr stark vernachlässigt und da müssen wir aufgrund dessen, dass der Jade-Weser-Port, wie Herr Hellwig gerade schon sagte, man gerade zu einem Drittel entsprechend ausgelastet ist und noch viel Platz da ist und das wird anlaufen, muss halt mal bedenken, wie lange Hamburg schon in der Hafenwirtschaft tätig ist, also circa 500 Jahre und 800 Jahre, Entschuldigung, und wir Wilhelmshaven sind man gerade 50 Jahre wirtschaftlich dabei. Das wird natürlich etwas dauern, bis wir entsprechend auch so ein Niveau oder beziehungsweise Hamburg überholt haben, aber da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg hin und das wird mit Sicherheit keine 800 oder 750 Jahre dauern, sondern eine viel, viel kleinere Zeit in Anspruch nehmen und darauf müssen wir uns massiv vorbereiten, Thema Infrastrukturanbindung und ja, da sind wir auf jeden Fall dafür.
Ja, Frau, genau, vielleicht gleich noch, vielleicht erstmal eine Zwischenfrage, Frau Sanchez-Mengeler. Autobahn A20, die Partei hat sich dafür auch Überlegungen gemacht, wahrscheinlich Autobahnregelung, Einbahnstraßen.
Ja, nee, eher Mauer, aber was ich dazu sagen will, oder was, welche Frage ich mir jetzt gerade so stelle, der Jade-Weser-Port, der ja existiert ja jetzt schon so ein bisschen. Und jetzt stellen wir uns die Frage, welche Infrastruktur wird denn jetzt wie benötigt? Und außerdem, ja, wurde da, warum...
Die Frage habe ich an Sie gestellt.
Ja, aber ich habe die, so lange bin ich ja noch nicht mehr in der Politik, um solche.
Aber Sie wollen den Landtag, da müssen Sie sich doch überlegen, was Sie wollen.
Ja, ich setze mich für den.
Ich kann Ihnen ja hier nicht die Themen offenkunden.
Ja, ich wollte ja eine Frage stellen, aber nichtsdestotrotz werde ich natürlich gerne antworten. Wir bauen Mauern, wir bauen Autobahnen, da können wir uns auch gleich nach an 1933 orientieren, um da nochmal ein bisschen was zu machen. Ich wäre erstmal dafür, dass der Hafen und der Port sich wirklich mal rentiert und wirklich mal ein bisschen Verkehr auf die Straße bringt. Und ich glaube, das sehen wir alle noch nicht.
Ja, da sehen das andere aber anders, weil ich glaube, wir haben gerade schon gehört, die Entwicklung läuft voran. Holger Anzmann hatte sich gemeldet, oder war Stefan Hellwig? Genau. Ja, ich komme gleich zu Ihnen rüber.
Genau. Ja, ich will natürlich noch ein bisschen was sagen zur Situation und Einschätzung zum Jade-Weser-Port, dass wir vielleicht ein bisschen von Infrastruktur A20 im Bereich der Wirtschaft wegkommen. Ist ja schon angesprochen worden, der Hafen ist jetzt 5 Jahre in Betrieb. Viele haben in den ersten Monaten und Jahren gesagt, es ist ein Geisterhafen. Es ist ja in der Tat nicht viel los gewesen. Trotzdem waren wir über die Inbetriebnahme sehr froh. Und man darf nicht vergessen, dass zu diesem Zeitpunkt bereits 400 Langzeitarbeitslose Beschäftigte dort tätig geworden sind und dort einen Arbeitsplatz gefunden haben. Mittlerweile ist es so, dass wir durch 2 Linien, die jetzt gekommen sind und wo sehr viel Umschlag aktuell da ist, also die letzten 2 Monate, wer hinten am Jade-Weser-Port ist, der hat oft gesehen, die großen Schiffe, manchmal sogar 2. Und wir erwarten, dass vielleicht noch in diesem Jahr eine Hürde genommen wird, die sehr entscheidend ist für das, was dann kommt, nämlich die Hürde von 1 Million TEU. Wir haben 2013 unmittelbar nach Regierungsantrag eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, ob eine 2. Ausbaustufe möglich ist, also eine Verlängerung. Wenn man weiß, wie lange das dauert, 7, 8 Jahre Planfeststellungsverfahren. Olaf Lies hat das ja auch bereits erklärt, und das wird dann eine Maßnahme einer neuen Landesregierung unter SPD sein, dass dann das Planfeststellungsverfahren für die Erweiterung des Jade-Weser-Ports dann durchgeführt wird. Und der Jade-Weser-Port, die Entstehungsgeschichte ist ja bereits Anfang der 90er Jahre gewesen. Der Jade-Weser-Port ist immer Hoffnungsträger für die Region, für Arbeitsplätze in der Region gewesen. Und aktuell ist die Situation so, dass er auf dem Weg ist, diese Hoffnung zu erfüllen.
Gut, bevor ich jetzt wirklich zu Ihnen rüberkomme, aber Stefan Hellwig zu dem Themenkomplex, vielleicht noch eine letzte Anmerkung.
Der Jade-Weser-Port ist unsere wirtschaftliche Zukunft. Das muss man einfach mal so. Und die Marine, das ist es. Wir sollten damit nicht leichtfertig spielen und deswegen Verkehrsinfrastrukturprojekte, die diesen Fortgang, den Fortgang der Entwicklung Jade-Weser-Port mit Ausbau und allem drum und dran gefährden können, eben A20 zum Beispiel oder Y-Trasse, nicht einfach leichtfertig zu den Akten legen, sondern es ist ein Gesamtkonstrukt. So, die Verkehrsinfrastruktur hier im Norden unseres Landes, die muss stimmig sein, das muss zusammenpassen. Das heißt, wenn wir hier riesige Ladungsmengen nach Wilhelmshaven holen, genauso wenn wir riesige Ladungsmengen nach Hamburg holen, wir sind dabei. So, wir können im Moment, das, wenn ich den Zwischenruf jetzt mal eben kurz beantworte, der Jade-Weser-Port ist in seiner jetzigen technischen Konstellation ausgelastet. Sie müssen jetzt zusehen, dass Sie die 8 Brücken rankriegen, die noch fehlen, damit wir hier auch weiter wachsen können. Nur das wird passieren. Und diese Ladungsmengen, die hier dann bewegt werden, zwischen den Häfen, vom Hinterland zu den Häfen und wieder in die andere Richtung, die Verkehrsinfrastruktur muss in der Lage sein, das aufzunehmen. Und im Rahmen der Globalisierung werden wir eine ganze Menge mehr Güter auf unsere Verkehrswege bekommen. Es ist fahrlässig und Verbrechen an der Zukunft, wenn man sich diesem Problem nicht stellt.
Ja, Udo Stries-Grubert ist auch Ratsherr hier in Wilhelmshaven gewesen, genau, aber war Ratsherr und kennt die Probleme vor Ort. Was muss denn hier in der Wirtschaftsförderung noch passieren? Was muss denn an Infrastruktur noch passieren, damit Wilhelmshaven besser angeschlossen werden kann?
Da gehört die A20 ganz sicherlich dazu. Ich bin hoch erfreut, was man aus der einfachen Nachfrage nach der Notwendigkeit der A20 machen kann. Ich könnte jetzt auch Hafenstreifen und so etwas. Nein, wir brauchen Arbeitsplätze, und die Aussage, dass sich dort, wo sich Infrastruktur ansiedelt, sich auch Arbeitsplätze ansiedeln, die ist sicherlich richtig. Wir brauchen aber auch attraktive Angebote an Unternehmen und Arbeitgeber, sich hier ansiedeln zu wollen. Und was wir auch brauchen, das sind Fachkräfte. Unternehmen siedeln sich dort an, wo Fachkräfte sind, wo sie Güter produzieren können. Insofern steht die A20 überhaupt nicht zur Diskussion, hat auch für uns nie gestanden. Aber wir brauchen eine Ausbildung. Ausbildung an Fachkräften, und zwar auch an Fachkräften, die nach Ausbildung gut bezahlt werden und nicht Angst haben müssen, in prekäre Arbeitsverhältnisse zu kommen. Das ist der Schlüssel für Wirtschaftsansiedlung aus unserer Sicht. Und ich glaube, Wilhelmshaven hat Potenzial.
Prekäre Arbeitsverhältnisse, glaube ich, auch das Stichwort für die Linken, Herr Wilms. Das ist immer so ein Punkt, worüber man nachdenkt. Was haben Sie da in Ihrem Programm, wo Sie sagen können, da wollen wir gegen an, da wollen wir, dass alle gut bezahlt werden, wenn Sie auch Arbeit haben?
Gut, es hat ja eine Zeit lang gedauert, aber die Eingangsfrage war ja, brauchen wir die A20?
Die können Sie auch noch gerne beantworten.
Da fange ich erstmal an. Die A20 ist ja anscheinend jetzt nur eine Straßenanbindung, um die Verkehre, die über die Häfen reinkommen, von A nach B zu bringen. Ich dachte früher, die Diskussion mit der Walli und mit Akitjaden hätten wir schon damals so weit geführt, dass über die Straße der wenigste Verkehr gehen sollte. Alles, was über die Häfen gehen soll, sollten Fenderschiffe eingesetzt werden. Man kann ja auch Fenderschiffe bauen, die nicht mit Schweröl fahren. Also von daher ist die Möglichkeit offen. Ansonsten hatte ich das zu Anfang so empfunden, dass die B20 dafür ist, wie Helmut Kohl sagte, die Waren aus dem blühenden Osten, die er versprochen hat, hier in den Westen zu bringen. Aber nein, wir wollen aus dem Westen die Waren in den Osten bringen, die gar nicht von hier stammen. Das ist ja nur ein Verteilen, ein Weiterleiten. Und ob da Arbeitsplätze, diese Waren, die kommen, die sind fertig, die brauchen wir nicht mehr verarbeiten. Und da, wo sie herkommen, das wissen Sie alle, das ist aus der dritten Welt, wo die Arbeitskräfte billig sind. Die wird sich hier nie wieder ansiedeln. Das ist eine Utopie. Und wenn ich dann auch die Verkehre über die Autobahnen fahre, die wissen genau, wie viel Teer ein LKW frisst. Da sind 6.000 PKWs für zuständig. Also sind wir tatsächlich nur in der Autobahn für die Wirtschaft, über die Verkehre der Waren. Das kann es doch nicht sein.
Jetzt weiß ich im Moment nicht so genau, wollen Sie die A20, wollen Sie eine bessere Anbindung oder sagen Sie, brauchen wir doch nicht, brauchen wir nur kleine Schiffe, die da hin und her fahren?
Ja, also da vom Osten hier zum Westen gar nichts kommt, kann ich ja als Privatmensch sagen, ich komme besser nach Mecklenburg-Vorpommern mit meinem Auto, schneller, weil ich das Nadelöhr Hamburg nicht habe. Aber wir sind dann bei den Häfen, wir haben den Konstrukt des Jade-Widder-Port mal gehabt, da waren Konstellationen von Bremen, Hamburg, Niedersachsen dabei. Die Hamburger sind als Erste gegangen, weil letztlich auch nicht die Hafenkonstruktion das Wichtige ist, sondern die Räder bestimmen. Und ob die Räder hier in Wilhelmshaven oder in Deutschland selbst in ihren Sitz in der Schweiz haben oder in Rotterdam, nein, alles kämpft nur um seinen Teil. Und letztendlich mit dem Tiefwasserhafen, da bleibt ja nur ein Rest, weil die großen Schiffe nur einen Teil dieser Ladung hier abladen, damit sie dann die anderen Häfen anfahren können, um dort zu entladen und die Ware weiterzuschiffen. Also nein, wir brauchen die A20 nicht. Ob wir den Jade-Weser-Port brauchen in dieser Form, ja, ein Tiefwasserseehafen ist gut. Und wenn ich vorhin gehört habe, ja, es sind ja damals vier von der Agentur für Arbeit 400 Leute angestellt worden, um tatsächlich die Ausbildung als solches zu solch ein Carrier zu fahren ausgebildet worden. Wo sind die denn die ganze Zeit gewesen? Ich meine, wir müssen mal die Zeitspanne von jetzt zu Anfang rechnen. Die sind im Bremer Hafen geworden, die sind rausgegangen. Also von da ist das Wenigste geblieben. Das sind alles große Versprechungen gewesen. Und letztendlich haben wir da einen Hafen, wo wir früher einen Geniusstrand haben. Den Strand haben wir letztens von den Grünen ja erstritten. Zwei Kandidaten von dem Bundesverfassungsgericht hat erstritten, dass wir jetzt in Friesland den freien Strandzugang
haben. Okay, hat jetzt nichts mit unserem Thema zu tun. Wir kommen vielleicht gleich nochmal auf das Thema zurück, weil ich sehe schon Stirnrunzeln neben mir. Aber ich will erst noch, damit Herr Morisse, ich habe auch mal ein bisschen in Ihr Wahlprogramm geschaut, so konkret zur Wirtschaft und Infrastruktur steht da nicht allzu viel.
Nö, aber ich bin absolut volle Vorfahrt für die A20. Jade-Weser-Port, ich verstehe auch nicht die Kritik an den Jade-Weser-Port. Ich verstehe auch nicht die Kritik an der A20. Die A20 ist natürlich ein Geschenk Gottes, dass sie überhaupt hierher kommt. Sie bringt den Verkehr zwischen Ems und Elbe, darüber hinaus bis nach Schleswig-Holstein. Das bringt Tourismus, das bringt Wirtschaft, das bringt uns richtig nach vorne. Der Jade-Weser-Port ist auch ein Geschenk Gottes, da sollten wir alle Wilhelmshavener stolz drauf sein. Der wird eines Tages der größte Hafen, der in Norddeutschland überhaupt... Jetzt habe ich den Faden verloren. Also er wird auf jeden Fall das leisten, was er bringen muss. Und er wird Wilhelmshaven wirtschaftlich wieder nach vorne bringen. Definitiv.
Bei Welt wurde er etwas nachdenklich. Da hat er dann noch zurückgezogen. Stefan Hellwig, da runzelte sich etwas, als der Kandidat der Linken so ein bisschen über den Jade-Weser-Port resümierte.
Ja, Ost-West ist eigentlich nicht mehr das Thema, sondern das Thema ist wirklich global. Die Waren werden zwischen sämtlichen Erdteilen hin und her gefahren. Wir haben Schiffe, die inzwischen deutlich größer sind als die Schiffe, die seinerzeit, als der Jade-Weser-Port erdacht worden ist, überhaupt vorhanden waren. Wir sind inzwischen bei 400 Meter langen Schiffen, die 20.000 Toy, also Standardcontainer transportieren. Die werden es auch auf Dauer nicht mehr die Elbe raufschaffen. Und das heißt, der Hafen Hamburg, der Wirtschaftsraum Hamburg, und der Hafen Wilhelmshaven, der Wirtschaftsraum Wilhelmshaven, den wir ja mal werden wollen, ja, die müssen optimal miteinander verbunden werden. Und zwar über Autobahn und Schiene. Das, was geht, sollte da gemacht werden. Ansonsten riskieren wir unsere Zukunft hier.
Holger Ansmann, Olaf Lies spricht, glaube ich, immer als Wirtschaftsminister vom Hafen Deutschland oder Hafen Norddeutschland. Damit meint er dann Hamburg, Bremen und Wilhelmshaven zusammen. Also das, was Stefan Hellwig gerade schon angedeutet hat.
Ja, das ist ja auch richtig und es ist ja so, wenn der Wettbewerb betrachtet wird, dann ist er ja nicht zwischen Hamburg und Wilhelmshaven, wenn man sozusagen das nationale Hafenkonzept sieht, sondern dann sind die Wettbewerber ja ganz woanders in den ARA-Häfen, also Rotterdam oder Antwerpen oder auch noch weiter weg. Also somit sind wir hochrangig daran interessiert, im Norddeutschen Verbund die Hafenaktivitäten abzuwickeln, mit der Feststellung, aber bis zum heutigen Tage, dass die Hamburger nicht wollen. Ich habe mich aber noch zu Wort gemeldet, weil ich was sagen möchte zu dem Thema Einsatz der Mitarbeiter von Eurogate in Bremerhaven oder auch in Hamburg. Eurogate hat 400 Leute über 2 Jahre ausgebildet, hat sie danach eingestellt, war im Übrigen auch Vertragsbasis, weil die Agentur ja viel Geld für die Ausbildung bezahlt hat. Wenn dann eine Unterauslastung in den ersten Monaten und Jahren im Hafen ist und keine Beschäftigung da ist, wie wir wissen, und Eurogate spricht dann die Mitarbeiter an und sagt, wollt ihr nicht im Bremerhaven eingesetzt werden, wollt ihr nicht arbeiten und die Mitarbeiter, die lange arbeitslos waren, ja auch arbeiten wollten, dann ist das doch etwas, wo ich denke, das kann man nicht monieren, sondern dann ist das etwas, bevor man über andere Dinge redet, nämlich, das kennen wir ja auch, Mitarbeiter zu entlassen oder ewig in Kurzarbeit, das ist ja zu schicken und diese Maßnahmen, dann denke ich, ist das eine bessere Lösung.
Ja, ich glaube, das Thema Gerd Abel, Infrastruktur, Wirtschaft haben wir jetzt soweit abgehandelt. Aber dazu braucht man auch, glaube ich, die innere Sicherheit, ne? Und das ist jetzt dein Thema wieder.
Ja, wir sind so ein bisschen mittellastig gewesen. Ich fange einfach mal am Rand an. Herr Ressel, Wilhelmshaven hat in vielen Statistiken vordere Plätze, leider auch in der Kriminalitätsstatistik. Im Bereich der Gewaltkriminalität ist Wilhelmshaven bundesweit ziemlich weit vorn, in Niedersachsen ganz weit vorn. Was muss in Niedersachsen passieren, damit die Kriminalitätsstatistik besser aussieht, aber was noch viel wichtiger ist, dass Menschen sich sicherer fühlen.
Ja, also erst muss man natürlich die Statistik etwas differenziert betrachten. Das sind natürlich auch viele Sachen bei, die, sag mal, Bagatelldelikte eher widerspiegeln und jetzt nicht ganz so drastisch sind. Also ich fühle mich zum größten Teil im Wilhelmshaven erstmal grundsätzlich sicher. Aber klar hat sich natürlich in den letzten Jahren massiv die Sicherheitslage nicht nur im Wilhelmshaven, sondern insgesamt deutschlandweit verschlechtert. Also sprich, wir müssen viel mehr Polizisten brauchen wir, um die Sicherheitslage entsprechend, man denke nur mal an den G20-Gipfel in Hamburg, was da passiert ist. Die Polizisten sind überarbeitet, wir haben einen massiven Mangel an Polizisten und da müssen wir, um da auch der Sache Herr zu werden, über die Einstellungsvoraussetzungen nachdenken, dass wir die entsprechend mal runterschrauben, dass man auch ohne Abitur entsprechend in die Polizeilaufbahn einsteigen kann und ich denke, das ist der richtige Ansatz, um da weiter vorauszukommen.
Das ist genau ein Punkt, Ihr Wahlprogramm unterscheidet zu anderen. Sie sagen, kein Abitur mehr zwingend für Polizeidienst, kein Studium mehr. Polizisten machen ja an der Polizeifachhochschule ein vollwertiges Studium, ein Bachelorstudium, bevor sie in den Polizeidienst einsteigen. Ist das wirklich so, dass wie in den 50er Jahren, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts der Hauptwachtmann auf der Straße auch mit einem guten Hauptschulabschluss Polizeiarbeit machen kann? Oder ist die Komplexität der polizeilichen Arbeit, die rechtliche Komplexität so, dass man, wie die Polizei heute sagt, ohne Abitur es gar nicht funktionieren kann?
Ja, im Grunde spiegeln Sie das wieder, was ich gerade gesagt habe. Wir wollen die Einstellungsvoraussetzungen runterstufen. Es gibt ja auch verschiedene Abteilungen und Fachbereiche bei der Polizei. Klar gibt es da Bereiche, die sehr, sehr speziell sind. Sag mal Cyberkriminalität, da kann man ja entsprechend auch höhere Voraussetzungen für schaffen. Aber ich sag mal so der ganz normale Streifendienst, da ist ja auch insbesondere die körperliche Fitness mit wichtig, dass man auch den Ganoven hinterherlaufen kann, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp. Aber ich denke mal, auch ein guter Realschüler ist damit sicher in der Lage, die Gesetzestexte auswendig zu lernen und ein guter Polizist zu sein. Also von daher denke ich mal, sind wir da auf einem guten Weg und das ist die richtige Herangehensweise, um der Sache Herr zu werden.
Die FDP fordert 1000 neue Polizistenstellen in Niedersachsen. Attraktiver machen des Berufs heißt ja vielleicht nicht nur, die Anforderungen runterzuschrauben, sondern möglicherweise auch die, die jetzt in dem Beruf sind, besser zu stellen. Was stellen Sie sich da vor?
Ja, ich denke mal, wenn wir natürlich genügend Polizisten haben, dann müssen da auch nicht mehr ganz so viele Überstunden anfallen. Also ich denke mal, das macht die Sache auch schon mal eine ganze Ecke attraktiver. Und das, denke ich mal, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ein Hauptgrund, warum das der Polizeijob nicht mehr ganz so attraktiv ist. Und da müssen wir halt ansetzen. Klar muss auch der Polizist in der Wahrnehmung und in der Repräsentanz entsprechend besser wiedergespiegelt werden. Ich denke mal, da ist auch ein Ansatz, dass man nicht nur, wenn mal irgendwie das Thema G20-Gipfel, um da nochmal zurückzukommen, Polizeigewalt, oh, die bösen Polizisten und dass am Ende die Polizisten am Ende die Bösen waren. Ich denke mal, da müssen wir auch ein Umdenken in unserer Gesellschaft und in der Politik herbeiführen.
Schönen Dank, Frau Nyari. Fühlen Sie auch Sie sich sicher in Deutschland und in Wilhelmshaven vor allen Dingen?
Puh, schwere Frage. Also wenn ich die rassistischen Anfeindungen sehe, da wird's mir ang und bang. Aber ich fühle mich in Wilhelmshaven tatsächlich sicher. Bis jetzt bin ich noch nicht beraubt worden. Es ist alles noch da. Nichtsdestotrotz wollte ich jetzt noch mal kurz auf das Thema eingehen. Ja, wir brauchen mehr Polizistenstellen, das ist richtig. Wir brauchen aber auch gut ausgebildete Polizisten, das finde ich genauso wichtig. Die müssen eine Sicherheit haben, was Gesetzestexte betrifft. Und das kann man nicht einfach mal so zack, 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 peng. Ich habe es letztens selber erfahren müssen, weil ich einen Fahrradunfall hatte und die Polizisten sich selber nicht mit ihrem Wegsystem hier in Wilhelmshaven auskannten. Also das fand ich sehr bezeichnend. Und da zeigt es mir, dass es ganz wichtig ist, eine gute Ausbildung auch zu haben, weil es ist ein vielfältiger Beruf heutzutage, es ist eine Herausforderung. Die Polizei zu entlasten, kann aber auch darüber passieren, dass man überlegt mal, wie das ist mit den Ordnungshütern oder mit dem Ordnungsamt, ob man gewisse Aufgaben nicht einfach auch besser verteilt. Zum Beispiel, wenn einer zu schnell fährt, könnte das ein Ordnungsamt erledigen. Man könnte zum Beispiel auch hingehen und könnte Falschparker, was ja jetzt schon auch teilweise passiert, dass es die Polizisten vom Ordnungsamt machen. Und das finde ich eigentlich wichtig. Wichtig, dass man da schaut, dass man eine gute Verteilung macht und natürlich das aufstockt. Ja.
Also Entlastung von überflüssiger Arbeit und damit den Kern der Polizeiarbeit stärken. Richtig. Die Botschaft habe ich verstanden. Herr Ansmann, viele junge Menschen, die sich überlegen, in den Polizeidienst zu gehen, suchen sich Bundesländer aus, wo deutlich mehr bezahlt wird für Polizisten als in Niedersachsen. Warum hat die Landesregierung da nicht schon längst gegengesteuert? Denn der Bedarf an zusätzlichen Polizisten ist ja, glaube ich, auch Konsens.
Ja, das ist Konsens, nur ist es nicht richtig, dass wir nichts getan haben. Wir haben 250 Stellen in Niedersachsen von A9 nach A11 in die Beförderung gebracht und dann wird ja auch sozusagen in der Stellenbesetzung zu A9 auch eine Attraktivität geschaffen, sodass wir sozusagen 500 Stellenbeförderung in Niedersachsen gemacht haben. Wir haben auch 500 Polizeianwärter eingestellt, die im Moment in der Ausbildung sind. Wir haben ja 2013 eine Sollstärke bei der Polizei in Niedersachsen übernommen, die geprägt gewesen ist. Das ist vergleichbar wie bei den Lehrern, die ja abgebaut worden ist in den Zeiten von Schwarz-Gelb. Ja, das ist ja nachweisbar. Das kann man ja in den Zahlen entsprechend nachlesen. So, wenn wir ausbilden, dann bedeutet das, dass für die Ausbildung natürlich auch Polizisten im Dienst dann eingesetzt werden, zum Beispiel in der Ausbildungsakademie in Leu. Das heißt, wir haben im Moment ein Problem. Wir haben ja gesagt, wir werden auch weitere 1000 Polizeistellen dann schaffen. Wir werden auch 1500 weitere Stellenanhebungen machen. Dafür committen wir uns in unserem Regierungsprogramm. So, und es ist eben auch hier vor Ort und in Niedersachsen noch mehr gemacht worden. Einfach dadurch, dass man Anreize geschaffen hat für den, der das möchte, dass Polizisten länger im Dienst bleiben und auf der anderen Seite auch das Personalbudget erhöht hat, um auch außerhalb der Polizistenlaufbahn dann Mitarbeiter einstellen zu können. Ansonsten möchte ich auch mal eine Lanze brechen. Bin ja oft mit Herrn Kreikenbaum und unseren Polizisten hier in Wilhelmshaven im Gespräch, die machen für meine Begriffe einen tollen Dienst. Wir haben natürlich Probleme, die sind angesprochen worden in der Kriminalstatistik aufgrund der, ich nenne es mal, Struktur unserer Stadt, der Bevölkerungsstruktur im Bereich Gewalt, viel mit Alkohol, auch Drogendelikte. Das wird geahndet, da wird man ran. Aber ich denke auch, wir können sagen, A, die Polizisten machen einen guten Job und B, man kann sich auch in dieser Stadt sicher fühlen und darf das jetzt nicht chaotisieren.
Das Land ist ja auch für die Justiz zuständig. Verstehen Sie den Frust von Polizeibeamten, wenn sie innerhalb von einem halben Jahr fünfmal die gleichen Leute festnehmen und am Ende immer wieder die gleiche, zwar Bagatellstraftat möglicherweise vornehmen, aber es passiert letztendlich zu wenig, um Menschen von der Straße wegzukommen, die für diese hohen Zahlen in der Kriminalstatistik sorgen. Ja. Auch, ich sag mal noch ergänzend, auch weil vielleicht die Amtsgerichte, und da haben wir ja auch eins in Wilhelmshaven, zu schlecht bestückt sind.
Ja, also von der Straße wegkriegen, das will ich jetzt hier dann gar nicht weiter diskutieren, diesen Begriff, was er dann im Endeffekt bedeuten könnte. Es muss natürlich geahndet werden. Ich kenne das auch in Einzelfällen, da ist man natürlich nicht zufrieden. Ich bin da auch der Meinung, dass wir in den Bereichen, wo also Kriminalverfolgung dann operativ erfolgt, das heißt in der Richtbarkeit, dann entsprechend auch die personellen Voraussetzungen schaffen. Das ist jetzt ein anderes Thema noch, Justiz, aber da gibt es sicherlich auch Notwendigkeiten für die Zukunft.
Herr Hilwig, Menschen von der Straße wegkommen, die Blödsinn machen, die zu viel Blödsinn machen. Konkret hatten wir das Beispiel in Wilhelmshaven. Es gibt Täter, die hunderte von Kellern aufbrechen, jedes Mal Straftat begehen von 50, 60 Euro, eine Bohrmaschine hier, eine Säge dort. Aber die Schwelle, an der eine Staatsanwaltschaft sagt, dieser Mensch, obwohl Vielfachtäter, Wiederholungstäter, muss in Untersuchungshaft, liegt bei 1000 Euro, sonst wird solche Verfahren gar nicht eingeleitet. Ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Würde sich das unter einer CDU-Landesregierung möglicherweise ändern?
Also erstmal müssen wir ja sehen, wir hatten 2016 16.400 Einbruchsdelikte hier im Lande Niedersachsen. Also es ist eine verdammt heftige Zahl. Und wenn ich mir überlege, dass die Justiz mit ihrer Konstellation personell, materiell im Moment nicht in der Lage ist, zumindest die Leute, die wir fangen, das ist ja ein Bruchteil von denen, die tatsächlich diese Einbrüche begehen, auch noch abzuurteilen und ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Uns fehlen 150 Richter und Staatsanwälte Land auf Land ab. So, die Polizei fängt Verbrecher und die Justiz ist nicht in der Lage, sie abzuurteilen. Und die werden dann halt über die Einstellung der Strafverfahren, weil es die Justiz in Fällen halt nicht schafft, freigelassen. Das heißt, sie kommen auch noch davon damit. Also das sind ganz unmögliche Zustände, auch unsere Justizvollzugsanstalten. Also wenn ich mir das überlege, dass Schwerststraftäter, das ist ja jetzt nicht nur einmal vorgekommen, bei Freigängen, ja, dann über die nächste Frau herfallen. Ja, und das ist ja auch nicht nur ein Fall, ja, sondern das passiert halt immer wieder. Also da muss man im Justizvollzug, in der Regelung, wer rauskommt und wer nicht, doch mal ganz genau hingucken, was haben diese Leute verbrochen, kann man die wirklich so einfach rumlaufen lassen? Und das Nächste ist halt, ich habe es ja schon gesagt, wir sind nicht in der Lage, die Verbrecher, die wir fangen, abzuurteilen. Wir haben bis 2022 einen Bedarf von ungefähr 3000 neuen Polizisten.
So, mit diesen wo sollen die herkommen? Wir wollten ja schon 1000 neue Lehrer einstellen. Wo kriegen wir diese Menschen her?
Gute Frage. Ich war bisher, also wir waren ja bisher nicht an der Regierung. Insofern können wir den Bedarf, den wir haben, den kennen wir. So, und das ist eine Aufgabe, deren muss man sich annehmen. Finanzielle Anreize ist sicherlich eine Möglichkeit, die Attraktivität des Polizeiberufs genauso wie des Lehrerberufs zu steigern und eben auch dafür zu sorgen, dass Leute wirklich diese Berufe als attraktiv erkennen. Nur dann muss ich auch zum Beispiel die Polizei vernünftig ausstatten. Die müssen sich auch vernünftig in dem leider nicht immer allzu netten Milieu, in dem sie sich bewegen, dann auch bewegen können. Das heißt, sie müssen, weiß ich, mit Elektroschockern und Ähnlichem ausgestattet werden. Die können ja nicht John Wayne-mäßig gleich zuballern, aber sie müssen schon in der Lage sein, sich zu wehren, auch mit niederschwelligeren Mitteln als zum Beispiel Schusswaffen. Also die Ausrüstung auch mit Bodycams ist eine ganz wichtige Geschichte und das müssen wir angehen. Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen eine bessere Ausrüstung. Die Justiz muss wieder in die Lage versetzt werden, zu arbeiten. Und letztendlich der Strafvollzug muss für alle hier, denn wir wollen ja alle sicher und gut leben in Niedersachsen, wieder das leisten, wofür er da ist.
Schönen Dank. Herr Wilms, Sicherheit. Sicherheit hat was mit Gefühl auch zu tun, nicht nur mit Statistiken, die möglicherweise, gibt ja den klugen Spruch, Trauer keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Aber Sicherheitsgefühl ist so ein Thema, was man beeinflussen kann durch kleine Dinge. In Wilhelmshaven ist das vor ein paar Jahren mal versucht worden mit Videokameras im öffentlichen Raum, ist im Moment wieder aktuell, wird auch gefordert. Ist das für Sie eine Option mit mehr Kameras in der Stadt, an den kritischen Punkten, wir hatten es am Wilhelmspark, glaube ich, jetzt so einen kritischen Punkt, möglicherweise Brennpunkte in der Stadt stärker zu überwachen?
Ja, einerseits muss man erstmal feststellen, es ist ein Gefühl. Und wenn wir dann auf die Kameras zu sprechen kommen, dann ist, wenn die Kriminalität zugenommen hat, doch bestimmt der Tatort nicht der, der genau vor der Kamera ist. Denn wir müssen doch dann feststellen, dumm sind die Leute doch nicht. Sie sind anscheinend immer ein
Schritt manche drauf. Manche schon.
Manche schon, ja, gut. Dann ist es dann so, das ist das Erfolgserlebnis der Polizei. Zu der Polizei ist zu sagen, die ordinären Aufgaben der Polizei haben sich in den Jahren immer verändert, sie sind immer umfangreicher geworden. Und wenn man das als gefühlt Polizei nimmt, was man auf der Straße sieht, dann ist das natürlich ein anderes Bild als vor Jahren. Man könnte dieses Gefühl auf der Straße verändern. Ich denke aber nicht, dass dadurch die Kriminalität sich ändern lässt. Ich weiß, vor 20 Jahren ist meinem Sohn ein nagelneues Fahrrad geklaut worden. Ich bin zur Polizei gegangen, das war's. Das ist heute nicht anders. Also in dem Bereich hat sich gar nichts getan. Die Kriminalität, der Fahrraddiebstahl ist in Wilhelmshaven zum Beispiel so hoch, aber es hat sich da nichts geändert. Das mit dem Fühlen. Wir sind hier so viele Leute. Eine Hälfte sagt, sie fühlt sich sicher, die andere nicht. Das ist so ein empirisches Empfinden. Das ist nicht zu relativieren. Und wenn ich höre, es sind so und so viele Einbrüche passiert, dann muss ich mich auch fragen, wenn das Türschloss beschädigt ist, das ist schlimm. Aber das muss nicht auf der ersten Seite in der Presse stehen. Das sind wichtigere Themen. Also die Presse gehört auch zu. Alles, was Schlagzeilen berichtet, ist immer dort zu finden. Und je mehr dort auch zu lesen ist, je unsicherer fühlen sich die Leute. Noch ein Punkt zur Justiz. Die Justiz hat sich dementsprechend geändert. Auch es sind mehr Verfahren geworden. Was sind denn die Verfahren? Wir haben vorhin ein Beispiel gehört, ein Schwerkrimineller, der zum dritten Mal seine Bohrmaschine geklaut hat, der kommt dann wieder frei. Also ein industrieller Krimineller, der zieht das Verfahren so lange hin, nach 5 Jahren ist er auch frei. Also wir müssen mal gucken, welcher Schaden oder was ist kriminell. Es hat zugenommen, wir haben auch Strukturen, die, sagen wir, vielleicht ein bisschen mafiamäßig laufen. Ob wir die so bekommen mit mehr Polizei, das glaube ich nicht. Und ob wir die irgendwann Staatsschutz haben müssen, glaube ich auch nicht.
Okay, soweit die Linke zu dem Thema. Herr Strieß-Grubert, Sicherheit für Sie auch ein Kernthema der Freien Wähler, weil es ja zum Teil auch kommunale Belange betrifft, aber eben halt auch Landesbelange. Wo sehen Sie den Hauptansatzpunkt? Mehr Polizei, mehr Überwachung oder vielleicht nur ganz andere Initiativen? Mehr Bürgerengagement, mehr Zivilcourage vielleicht, um potenziellen Kriminellen oder jungen Leuten auch mal entgegenzutreten und sagen, lass das mal sein, das ist nicht in Ordnung. Woran fehlt es bei uns?
Also Stefan Hellwig hat das Chaos bei der Polizei und Justiz ja eindrucksvoll beschrieben. Auch das ist ein Verdienst der schwarz-gelben Landesregierung. Aber unter Rot-Grün ist das nicht besser geworden. Und insofern ist die Frage nicht, ob ich mich sicher fühle, sondern ob die Menschen in diesem Land sich sicher fühlen. Und ich glaube, dass die Menschen heute ein anderes Sicherheitsbedürfnis haben. Und wir haben ganz konkrete Ansätze, was die Polizei angeht. Wir brauchen natürlich deutlich mehr Polizeistellen. Wir brauchen Polizeidienststellen. Wir brauchen eine vernünftige Ausstattung. Und wir fordern die Wiedereinführung der mittleren Beamtenlaufbahn, Einstiegsstufe bei A9. Das macht es sicherlich attraktiv. Gleichzeitig wollen wir den Zugang zur Polizeidienst etwas erleichtern und unserer Ansicht nach gehören Polizisten auf die Straße. Wir brauchen Verwaltungskräfte, die diese Menschen, die auf der Straße aktiv sind, in der Verwaltung eine Menge Arbeit abgeben. Und ich glaube, dann haben wir einen guten Ansatz geschaffen, um das umzusetzen und auch mehr Sicherheit zu schaffen, nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv.
Schönen Dank.